Herzlich willkommen zu 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Wir wollen uns auf Weihnachten vorbereiten, den Messias-Verheißungen im Alten Testament auf die Spur kommen und damit Jesus mit neuen Augen sehen. In den kommenden zwei Tagen schauen wir uns einige Messias-Verheißungen im Buch des Propheten Sacharja an. Heute beginnen wir mit Sacharja 9, den Versen 9 und 10. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und ein Retter ist er. Demütig und auf einem Esel reitend. Auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Und ich werde die Streitwagen ausrotten in Ephraim und die Pferde in Jerusalem. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verheißt den Nationen Frieden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der Hintergrund für diese Prophezeiung wird in den Versen 1 bis 8 beschrieben. Und es wird angekündigt, dass eine Invasion durch einen fremden König bevorsteht. Also Israel wird unterdrückt werden. Und diese Verheißung, die erfüllt sich dann auch mit der Eroberung durch Alexander den Großen. Aber inmitten dieser Ankündigung dessen, was da kommen wird, findet sich dann ja wie als ein Kontrast eine Messias-Verheißung. Dieser Messias, von dem es heißt, dein König Jerusalem kommt zu dir. Dein König Jerusalem, er kommt zu dir, nicht gegen dich und es ist dein König. Dieser König, dieser Messias ist so anders als der fremde König, der jetzt vor der Tür steht. Er ist gerecht, er ist ein Retter und er ist demütig. Er ist damit das genaue Gegenteil von einem erobernden, gewalttätigen König. Und er wird auch nicht auf einem prachtvollen Streitross einreiten, so wie Alexander der Große, sondern in Niedrigkeit auf einem Esel. Daran wird der Messias in Jerusalem dann öffentlich erkennbar sein, dass er auf einem Esel einreitet. Und genau das lesen wir von Jesus in Matthäus 21, den Versen 1 bis 11. Sacharja 9, Vers 10 bezieht sich dann auf das zweite Kommen des Messias. Hier ist von dem Ende aller Waffen die Rede und von der Herrschaft des Messias über alle Welt. Wieder liegen hier also Verheißungen für das erste und das zweite Kommen direkt beieinander. Arnold Fruchtenbaum erklärt an dieser Stelle, dass die antiken jüdischen Auslegungen diese Spannung zwischen diesem ersten und dem zweiten Kommen auf unterschiedliche Art und Weisen versucht haben, mehr zu lösen und zu erklären. Diese Spannung zwischen dem demütigen, leidenden, ja sterbenden Messias auf der einen Seite und dem siegreichen, dem ewig herrschenden Messias auf der anderen Seite. Eine erste sehr verbreitete Auslegung in der Antike unter jüdischen Gelehrten war, dass es zwei Messias geben wird. Zuerst würde der leidende Messias kommen und sie nannten ihn in Anlehnung an das Leiden des alttestamentlichen Josefs, den Sohn Josef. Schon irgendwie spannend, dass Jesus im Neuen Testament auch Sohn Josefs genannt wird. Also, dass der Mann von Maria, seiner leiblichen Mutter, Josef hieß. Und diese Formulierung Jesus als Sohn Josefs, die finden wir zum Beispiel in Lukas 4, 22, Johannes 1, 45 und auch Johannes 6, 42. So, also zurück zu der jüdischen Auslegung von dieser Theorie von zwei Messiasen. Also zuerst kommt der leidende Messias, der Sohn Josefs, und dann später käme dieser andere Messias, der siegreiche Messias, der Sohn Davids. Und dann gab es noch eine zweite Theorie. Diese zweite Theorie sagte, dass je nachdem, wie sich das Volk Israel verhält, entweder der Messias auf die eine Weise kommen wird oder auf die andere. Also wenn Israel gerecht und sündlos handeln wird und sein wird, dann wird der siegreiche Messias kommen. Wenn Israel aber sündigt und sich als nicht gerecht erweisen wird, dann wird der Messias leiden müssen. Zwei Theorien, um diese Spannungen zu erklären, die im Neuen Testament ganz anders aufgelöst werden, die von Jesus selbst ganz anders aufgelöst werden, nämlich mit diesem ersten und dem zweiten Kommen. Es kommt der Messias. Er kam in Jesus vor 2000 Jahren und er kam, um zu leiden und um zu sterben und aufzuerstehen und in den Himmel aufgenommen zu werden, um eines Tages wiederzukommen als der siegreiche, der ewig herrschende Messias. Der Messias kommt also zweimal. Das erste Mal, um zu sterben, das zweite Mal, um zu regieren. Oder mit dem Begriff des Reiches Gottes formuliert, den Jesus immer wieder verwendet hat. Als Jesus, der Messias, vor 2000 Jahren zum ersten Mal kam, da brach mit ihm das Reich Gottes in diese Welt hinein. Noch ist es verborgen, es blitzt nur hier und da auf, es wächst auf geheimnisvolle Weise. Aber dann, eines Tages, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er sein Reich schließlich vollständig und endgültig aufrichten. Kommen wir zurück zu den Messias-Verheißungen bei Sacharja. Im 11. Kapitel finden wir die nächste. Und Arnold Fruchtenbaum sagt, dass dieses ganze 11. Kapitel eigentlich das erste Kommen des Messias und die sich daran anschließenden Ereignisse beschreibt. Die Ereignisse der jüdischen Geschichte unmittelbar nach dem Auftreten, dem Sterben und dem Auferstehen Jesu. Also insbesondere die jüdischen Aufstände gegen die römische Besatzungsmacht, die zur Tempelzerstörung in Jerusalem 70 nach Christus führten, und auch die sogenannten Bar Kochba-Aufstände, die letztlich dann zur Zerstörung Jerusalems 135 nach Christus führten. All dies sieht Fruchtenbaum in Sacharja 11 angekündigt, aber wir gehen jetzt nur auf die Aspekte ein, die sich ganz direkt auf das erste Kommen des Messias und auf die Person des Messias selbst beziehen. Und dafür schauen wir uns Sacharja 11, die Verse 12 und 13 an. Dort lesen wir: Und ich sagte zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir einen Lohn, und wenn nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie meinen Lohn ab, 30 Schekel Silber. Der Herr aber sprach zu mir, wirf es dem hin, der einschmelzt, die wertvolle Pracht, deren ich von ihnen für wert erachtet wurde. Da nahm ich die 30 Schekel Silber und warf sie ins Haus des Herrn, zu dem hin, der einschmelzt. Fruchtenbaum zeigt, dass hier der Prophet Sacharja in die Rolle des Messias schlüpft, in die Rolle des guten Hirten Israels im Gegenüber zu vielen schlechten Hirten. Und in Vers 12 fordert er dann von Israel seinen Lohn. Es geht hier um die Frage, wie viel das, was der Messias tut, dem Volk Israel bzw. seinen religiösen Führern wert ist. Es sind 30 Schekel Silber. Und das ist exakt der Betrag, der laut 2. Mose 21, Vers 32 für einen toten Sklaven gezahlt werden musste. Diese Bibelstelle regelt es so: Wenn mein Rind den Sklaven meines Nachbarn zu Tode stößt, muss ich meinem Nachbarn 30 Schekel Silber als Entschädigung zahlen und mein Rind wird gesteinigt. Dass der Messias hier bloß für den Lohn eines toten Sklaven wert geachtet wird, das ist reine Verachtung, das ist Geringschätzung. Und deshalb wird dieser Lohn, die wertvolle Pracht des Lohnes, wie es sarkastisch heißt, in Vers 13 auch weggeworfen. Und zwar in das Haus des Herrn, in den Tempel. Diese Verheißung erfüllt sich und wird in Matthäus 26, 14 bis 16 beschrieben, wo die Hohepriester dem Jünger Judas Iskariot 30 Schekel Silber zahlen, damit dieser Jesus verrät. Und in Matthäus 27, 3 bis 10 wird dann berichtet, dass Judas seinen Verrat bereute, das Geld zurückbringen will und es schließlich in den Tempel warf. Sacharja 11 sagt also, der Messias wird von den religiösen Führern Israels für 30 Silberstücke verkauft werden. Und dieses Geld wird daraufhin in den Tempel geworfen. So viel für heute bei 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wenn du magst, hören wir uns morgen wieder.